»Urteilen Sie nicht zu streng über Sie, Commander«, sagte Akar zu Vale. »Von dem Wenigen, das wir über Ihre Geschichte zusammentragen konnten, gestaltete sich das schiere Überleben für die Vorfahren der Nael als extreme Herausforderung, nachdem sie von ihrer Heimatwelt abgeschnitten wurden.« Tufok nickte. »In der Tat. Hätten sie nicht zum Mittel der genetischen Manipulation gegriffen, um ihren Phänotyp, zum Beispiel an die Mikrogravitation angepasste Greifschwänze und Füße hinzuzufügen oder um ihre Widerstandsfähigkeit gegenüber starker Strahlung zu vergrößern oder um ihre Reife in einen reproduktiven Zustand zu beschleunigen, wären sie wohl mehr oder weniger schnell ausgestorben oder hätten sich zumindest als unfruchtbar erwiesen. Direkt nachdem wir hier angekommen sind, »haben Sie etwas gesagt, das nichts Gutes verhieß, Commander Tufok?« sagte Vale. »Sie verglichen die Nael mit den Romulanern. Nachdem wir nun hier im Nael-Territorium zumindest für eine Weile festsitzen, hoffe ich, dass Sie nur ein wenig melodramatisch waren.«
»Vulkanier sind niemals melodramatisch, Commander«, sagte Tufok. Dabei neigte er seinen Kopf, unklar, ob aus Verwunderung oder Verärgerung. »Wir haben die Nael als hochaggressiv, ethnozentrisch und extrem paranoid wahrgenommen.« »Das ist verständlich, wenn man bedenkt, was für ein schlechtes Blatt sie bekommen haben«, sagte Riker. »Ihre Vorfahren waren nicht mehr als eine Handvoll Menschen, die plötzlich gezwungen waren, auf sich allein gestellt, in einem vollkommen unerforschten Universum zu leben, abhängig von einem L5-Lebensraum, der nicht dazu geschaffen wurde, um gänzlich autark zu sein. Dennoch verließen sie das Sonnensystem Jahre, bevor Archer das tat, ja, vor Cochrane selbst, und besiedelten ein großes Stück Raum, das für Jahrzehnte kein anderer Mensch besuchen sollte. Sie müssen unterwegs allen möglichen Gefahren begegnet sein, die kein Mensch zuvor gesehen hatte.«
Riker überlegte für einen Augenblick, was er an ihrer Stelle getan hätte. Obwohl angenommen worden war, dass die Vorfahren der Nael umgekommen waren, hatten sie überlebt und ausgeharrt, absolut isoliert vom unablässigen Fortgang der menschlichen Geschichte. Und während sie zuerst mit dem Überleben beschäftigt waren und später mit Eroberung und dem Erschaffen eines Imperiums, hatte der Hauptzweig der Menschheit auf der Erde seine frühe postthermonukleare Kriegsphase hinter sich gelassen und damit begonnen, eine große interstellare Demokratie zu erschaffen, die schließlich mehr als 150 Welten umfassen sollte. Ein Zweig hatte eine idealistische Föderation hervorgebracht, geboren aus der Kooperation. Und offenbar hatte ein anderer Zweig stattdessen ein hegemoniales Imperium erschaffen, geschmiedet in den Feuern der Eroberung. Aber Riker wusste, dass die aufsteigende soziale Entwicklung der Erde keineswegs zwangsläufig gewesen war. Nur ein paar Jahre vor dem zerstörerischen Krieg zwischen Romulus und der Erde im 22. Jahrhundert hatte der Erstkontakt mit den Xindi Millionen menschlicher Leben gekostet. Der Angriff der Xindi auf die Erde hatte die fremdenfeindliche Terra Prime-Bewegung hervorgebracht und hätte die menschliche Kultur durchaus auf den gleichen misstrauischen, aggressiven Kurs bringen können, den die Nael-Zivilisation offensichtlich eingeschlagen hatte. »Und auch der Weg der Nael war nie in Stein gemeißelt«, dachte Riker. »Ihr Reich wuchs aus den Entscheidungen heran, die sie als Individuen und als Gesellschaft trafen. Und als die Zeit verging, führten diese Entscheidungen zu weiteren Konsequenzen.« Dieser Gedanke führte zu einer interessanten Frage. An Akar gewandt fragte er, »Die Berichte der Excelsior sagen nichts über nachfolgende Kontakte der Föderation mit den Nael nach 2298.« Akar nickte,
»weil es keine weiteren gab.«
Riker lächelte. Er genoss die Aussicht, den Admiral, dessen Anwesenheit die Jungfernfahrt der Titan so viel komplizierter gemacht hatte als nötig, nun höflich korrigieren zu können. »Das ist nicht ganz richtig, Admiral. Es könnte nach 2298 noch eine Weile Kontakt zwischen Mensch und Nael gegeben haben.« Ein Ausdruck des Verstehens schlich sich in die dunklen Augen des hochgewachsenen Kapellaners.
»Burgess.«
Wieder zog Tufok eine Augenbraue hoch, dann nickte er. »In der Tat.« »Wer oder was ist Burgess?« fragte Vale.
Aidan Burgess war eine Sondergesandte, die von der Excelsior zu einem diplomatischen Treffen mit den Tolianern befördert worden war, erklärte Tufok. Letztendlich legte sie einen Krieg zwischen den Tolianern und den Nail bei, unter Zuhilfenahme eher ungewöhnlicher Methoden. Akar nickte.
Methoden, die die Entwendung eines Excelsior-Shuttles beinhalteten, sowie eine Reise ohne Wiederkehr durch den Raumspalt, der den tolianischen Raum mit dem Gebiet verband, in dem wir uns nun wiederfinden.
»Ich kann mir nur einen Grund vorstellen, warum ein menschlicher Diplomat etwas so Außergewöhnliches tun sollte, Admiral«, sagte Vale. »Diese Föderationsgesandte muss vorgehabt haben, bei den Nail zu leben und sie zu lehren, wie ihre menschlichen Vettern mit ihren Problemen fertig werden, ohne sich a. gegenseitig umzubringen oder b. zu versuchen, das bekannte Universum zu erobern. Habe ich recht?«
»Im Wesentlichen«, sagte Akar. »Wenigstens haben wir das all die Jahre lang gehofft.«
Vale schenkte dem Admiral ein schwaches Lächeln. »Und? Hat der Plan der Botschafterin funktioniert?«
Akar antwortete mit einem freudlosen Lächeln. »Seit die Excelsior auf die Nail gestoßen ist, sind wir die ersten Mitarbeiter der Föderation, die vielleicht die Gelegenheit haben werden, die Antwort auf diese Frage zu bekommen.«
Rikers Kommunikator wählte genau diesen Augenblick, um zu piepsen.
»Maschinenraum an Captain Riker!«
»Was gibt es, Dr. Rahavrei?«
fragte der Captain, nachdem er das Abzeichen berührt hatte. Fast hätte er den Namen von Commander Ledra, der leider verstorbenen ursprünglichen Chefingenieuren der Titan, benutzt. Er hoffte, dass niemand seinen beinahe Versprecher bemerkt hatte.
»Die Reparaturen und Erneuerungen der ausgebrannten Brückenstationen sind fast abgeschlossen, Captain, und die Schildgeneratoren werden innerhalb der nächsten 3 Stunden wieder aktiviert sein. Alle anderen Systeme arbeiten bereits wieder in ausreichendem Umfang, obwohl ich glaube, dass wir die Motorenleistungen noch um einiges verbessern könnten.«
»Ich bin froh, das zu hören, Commander«, sagte Riker.
Es würde wohl noch etwas dauern, bis er sich an den neuen ephrosianischen Chefingenieur des Schiffes gewöhnt hatte, aber nicht, weil Riker irgendwelche Zweifel an der Kompetenz des Mannes hatte. Schließlich war Xin Rahavrei der Chefdesigner in Utopia Planitias Flottenwerften gewesen und kannte somit jede technische Einzelheit des Schiffes besser als jedes andere lebende Wesen. »Die Schadenbegrenzungsteams haben bereits den neuen Hüllenbruch in Ordnung gebracht, den wir während des Übergangs durch die Anomalie erlitten haben, Captain«, fuhr Rahavrei fort und erinnerte Riker damit einmal mehr an die kürzliche Schlacht um Romulus. Während dieser war nicht nur der Maschinenraum in die Obhut des Ephrosianers gelangt, sondern auch Lieutenant Commander Keru, der taktische Offizier und Sicherheitschef der Titan, schwer verwundet worden. Das besagte Deck hatte großen Schaden genommen, und obwohl die Ingenieursteams den Bruch bereits wenige Stunden nach dem Kampf versiegeln konnten, hatte die plötzliche Versetzung des Schiffes in dieses Gebiet offenbar genau die gleichen geschwächten Hüllenbereiche überbeansprucht. »Die meisten Reparaturen sehen noch ziemlich grob aus«, fuhr Rahavrei fort, »aber ich erwarte, dass die Titan in ein paar Stunden im Wesentlichen wieder in Schiffsform sein wird.«
»Gute Arbeit, Commander, und danke, Riker, Ende.«
Seine Gedanken an den Tod des ersten Chefingenieurs erinnerten ihn daran, dass er noch eine weitere Aufgabe zu erfüllen hatte, und das bald. Die zeitliche Planung dieser traurigen Pflicht wurde nicht nur von einem Dienstplan oder Föderationsvorschriften vorgegeben, sondern auch von den strengen kulturellen Vorgaben des Planeten Tiburon, der Heimatwelt der verstorbenen Lieutenant Commander Nidani Ledra, die während des Gefechts zwischen romulanischen und remanischen Streitkräften auf grässliche Weise ums Leben gekommen war. Entsprechend den tiburonischen Bestattungsbräuchen durfte die Verstorbene nicht später als einen 32 Stunden langen tiburonischen Tag nach dem Eintreten des Todes gepriesen und beerdigt werden. Sehr bald schon würde diese Zeit um sein. Wie aufs Stichwort piepste Rikers Kommunikator erneut. Dieses Mal drang die gedämpfte Stimme seiner Frau, des diplomatischen Offiziers Diana Troy, aus dem kleinen goldenen Abzeichen auf seiner Brust.
»Will, es ist soweit.«
»Verstanden, Diana. Danke.«
Nachdem Diana den Kanal geschlossen hatte, betrachtete Riker, Vale, Paslar, Tufok und Akar, die alle einen ernsten Gesichtsausdruck zur Schau trugen und in schwerelosem Schweigen dahintrieben. Riker deutete auf das sonderbare Energiephänomen über ihnen, das beinahe das gesamte Labor der Stellarkartographie einnahm. »Wir werden zu all dem hier ein wenig später zurückkehren, nach der Gedenkveranstaltung.«
Lieutenant Commander Nidani Ledra war im Begriff, ihre letzte Reise anzutreten.